Handwerk erleben. Der Podcast mit den spannendsten Geschichten aus dem Handwerk und darüber hinaus.
Von der Dachspitze bis zum Heizungskeller. Das ist mal ganz grob gesagt der Arbeitsbereich meiner heutigen Gesprächspartnerin. Und damit ganz herzlich willkommen bei Handwerk erleben. Ich bin Max Hermannsdörfer und zu Gast ist heute Moana Meinka. Sie ist Schornsteinfegermeisterin mit eigenem Betrieb in Mannheim. Hallo Moana.
Hallöchen.
Moana, warst du heute schon im Schornsteinfegereinsatz?
Nee, ich habe heute einen Bürotag mir eingeplant gehabt, weil die Büroarbeit doch schon auch ein ziemlich großer Teil ist von dem, was ich so zu bewältigen habe.
Als Selbstständige, da muss man auch mal Bürotage machen tatsächlich. Habt ihr denn im Schornsteinfegerhandwerk verschiedene Tätigkeiten übers Jahr gesehen? Also ist jetzt im Frühjahr, wir nehmen jetzt Mitte April auf, ist da irgendwas im Fokus oder verteilt sie das eigentlich das ganze Jahr über ganz schön?
Also das ist so ein bisschen aufgeteilt in das, was meine Mitarbeiter machen und das, was ich mache. Also bei den Mitarbeitern ist es so, da ist jetzt gerade die Kehrtour ist vorbei, also so Januar, Februar und auch noch so bis Mitte März sind wir eigentlich am Fegen. Und dann fangen so die Messungen an den Heizungsanlagen an. Da sind meine Boys jetzt gerade dabei, das zu machen. Das ist dann auch, wenn man mal so 2 Monate Schornsteine gefegt hat, auch ein bisschen entspannter. Es ist weniger anstrengend. Man ist nicht ganz so vollgerußt. Man muss sich weniger schrubben. Bei mir ist es so, ich bin ja bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin. Das heißt, ich mache hauptsächlich hoheitliche Tätigkeiten. Und das ist zum Beispiel baurechtliche Abnahme, wenn irgendwo was neu eingebaut wurde. Da ist es schon so, dass eher in den Wintermonaten den Leuten auffällt, dass halt plötzlich kalt ist und jeder schnell sich einen Ofen einbauen lassen will. Das hat jetzt ein bisschen abgeflacht. Das mache ich jetzt gerade nicht mehr so viel. Und jetzt mache ich Feuerstättenschau. Aber das mache ich einfach eigentlich das ganze Jahr hindurch. Und die Abnahmen kommen halt so dazu, wie neu was eingebaut wird.
Wie war dann dieser Winter so aus deiner Sicht? Es war ja relativ kalt eigentlich, ne?
Ja, also es war jetzt nicht ganz so viel anders wie die Winter davor. Also ich meine, den letzten und auch den vorletzten Winter habe ich sehr viele Gespräche über, was für eine Heizung soll ich mir einbauen? Was darf ich mir noch einbauen? Was soll ich mir einbauen? Was ist für mein Haus das Beste? Aber das war jetzt im letzten Winter nicht ganz so viel mehr als das Mal davor. Da war das ja auch schon ziemlich präsent, das Thema.
Wobei die Diskussionen rund um das Thema Heizung ja weitergehen. Also es hört ja nicht auf. Vielleicht kommen wir da auch im Laufe des Gesprächs nochmal drauf zurück. Du hast jetzt gerade vorher schon so ein, zwei Fachwörter erwähnt und die würde ich gern gleich im Vorfeld einmal gern erklärt haben für alle, die mit dem Schornsteinfegerhandwerk wenig zu tun haben. Du hast einen eigenen Kehrbezirk. Ist das richtig vom Wording schon mal? Du bist im Kraichgau aktiv. Ist das dein Bezirk?
Also mein Kehrbezirk ist der Rhein-Neckar-Kreis Nummer 14. Das ist im Kraichgau. Ja. Das ist so umfasst Sinsheim-Eschelbach, Angelbachtal, Mühlhausen-Rettigheim, Mühlhausen und noch 3 Straßen von Sinsheim-Düren.
Ganze 3 Straßen noch. Da wird wirklich dann eine harte Linie gezogen und bis dahin bist du zuständig und ab dann der nächste oder die nächste Schornsteinfegerin, Schornsteinfeger.
Ja, es ist ja das Monopol bei uns weggefallen und es gibt jetzt hoheitliche Tätigkeiten und freie Tätigkeiten. Freie Tätigkeiten darf ich überall machen. Also ich kann jetzt auch, es gibt ein Haus, das ich außerhalb von meinem Kehrbezirk bearbeite, das ist das Haus von meiner Mama. Da ist die aber trotzdem noch für die hoheitlichen Teile an den Bezirksschornsteinfeger, der dem Kehrbezirk zuständig ist, gebunden. Also den kann man nicht einfach ganz loswerden.
Okay. Hoheitliche Tätigkeiten. Auch das ein Begriff, den ich immer wieder gelesen habe, wenn es ums Thema Schornsteinfegerhandwerk geht. Ja. Ich finde den Begriff erstmal spannend. Hoheitlich klingt sehr adelig. Weißt du, warum das hoheitlich heißt und was umfasst das?
Weil wir bei den Tätigkeiten über ein Krönchen aufhaben.
Sehr gut.
Nee, also es ist ja so, dass wir halt Berlin sind und dann quasi wie Behördenstellung haben. Und das sind eben die Arbeiten, die wir als Behörde ausführen. Boah, warum genau hoheitlich? Weiß ich nicht, aber ich finde es super. Ich mache viel lieber hoheitliche Arbeiten als behördlich bestellte Arbeiten, so von der Formulierung her.
Ja, ist richtig. Das geht leichter von der Zunge tatsächlich. Was sind denn dann die hoheitlichen Tätigkeiten?
Also immer, wenn irgendwo neu was eingebaut wird, ob das jetzt ein Kaminofen ist oder eine Zentralheizung, sowas, die baurechtliche Abnahme davon zu machen. Auch vorher manchmal, wenn jetzt im Neubau zum Beispiel ein Schornstein gebaut wird, wo man den dann im Rohbau sich das Ganze anguckt, ist dann so eine Rohbauabnahme. Oder eine wiederkehrende hoheitliche Tätigkeit ist die Feuerstättenschau. Da geht man durch die Gebäude und guckt, hat sich irgendwas von dem, was ich an Daten habe, geändert. Es ist quasi so eine Revision der baurechtlichen Abnahme. Bei mir ist zum Beispiel so, ich habe den Kehrbezirk 2022 übernommen und das, was ich so an Daten geerbt habe, also diplomatisch ausgedrückt, mehr oder weniger vollständig. Und ich habe im Zuge der Feuerstättenschau eben ziemlich viel gefunden, was jetzt in meinen Daten nicht gepasst hat. Und dann muss ich
Okay.
das halt ändern, aktualisieren, sagen, ah ja, da ist doch noch ein Ofen. Oh, okay, da gibt's auch noch einen Schornstein. Und wenn ich dann mal alles auf dem Laufenden habe, ist es eigentlich gucken, ist irgendwo was eingebaut worden? Weil manchmal bauen Leute halt mal noch einen Ofen mit an den Schornstein und wissen nicht, dass sie es melden müssen oder machen es halt einfach. Und das finde ich dann im Zuge der Feuerstättenschau raus.
Okay, also für dich zur Planung eigentlich ganz, ganz easy. Du weißt genau, wann hat welcher deiner Kunden, Hausbesitzer, Wohnungsbesitzer, wann muss da der nächste Termin zur Feuerstättenschau zum Beispiel stattfinden. Okay. Also kannst du dir das eigentlich ganz gut planen und auch die
Ja.
Kunden können gut planen. Die wissen, wann du kommst.
Ja, also ich melde mich vorher an, weil die haben das natürlich alle gar nicht auf dem Schirm.
Aber für dich zur
Aber
Planung einfacher, ja.
ja, das stimmt.
Und die kriegen das dann per Mail. Das ist, glaube ich, auch was du als dein Benefit oder wie soll ich sagen, ein Vorteil von deinem Betrieb, du arbeitest digital auch mit deinen Kunden zusammen.
Ja, ich habe das ziemlich so breitflächig wie möglich umgestellt, dass ich alles per E-Mail schicke, die Terminankündigung per E-Mail und auch den Dokumentenversand, also Rechnung, Messbescheinigung und auch die hoheitlichen Dokumente, baurechtliche Abnahme, weil es einfach so ein Papierkrieg ist sonst. Und halt viele meiner Kollegen machen das so, die schreiben halt Terminlisten und dann schreibt man einen Zettel und dann fährt man an das Haus und klebt da einen Zettel hin und dann rufen die Leute an und sagen, das passt nicht und dann trägt man sich in seinem Terminbuch den Termin um. Das ist halt für mich, macht das mit dem Verwaltungsprogramm. Aus dem Verwaltungsprogramm gibt es so ein Dokumentencenter, wo ich das alles rausschicken kann, die ganzen Voranmeldungen. Und die Leute antworten dann auf die E-Mail. Ist auch die Termine von meinen Boys gehen über denen ihre E-Mail-Adressen raus. Und wenn dann da eine Terminverschiebung ist, melden die sich bei denen. Und dann verschiebt man
Okay.
halt den Termin einfach im Kalender. Also schon, das war schwierig, auch für die Leute ein bisschen schwierig, weil es halt super ungewohnt war. So. Aber also eigentlich alle Leute, die E-Mail nutzen, nehmen das dann jetzt an. Am Anfang bin ich ein bisschen auf Widerstand gestoßen. Nee, ich möchte es gern in Papier. Ist auch okay, schick's den Leuten auch mit der Post, aber ja, so die Umstellung auf das Ganze, das zu digitalisieren, hat mir ziemlich viel, ja, es spart mir Nerven und Zeit.
Das glaube ich gerne. Ich weiß nicht, hast du schon gesagt, für wie viele Haushalte bist du dann in deinem Bezirk verantwortlich?
So ungefähr 3.500
Okay. Gut.
Gebäude sind es. Also Haushalte weiß ich nicht genau, aber es sind ungefähr 3.500 Gebäude. Ja.
Ja. Viele müssen jährlich geprüft werden oder alle 2 Jahre. Das heißt, du hast eigentlich immer einen vollen Terminkalender, oder?
Ja, also es ist schon so, dass ich eigentlich am Anfang des Jahres weiß, was alles bearbeitet werden muss. Und bei den so älteren Heizungen, sage ich mal, die älter sind als 20 Jahre, da muss einmal im Jahr eine Messung gemacht werden. Bei den neueren ist es alle 2 oder alle 3 Jahre bloß. Aber ich habe einen eher ländlich strukturierten Kehrbezirk, da wird ziemlich viel mit Holz geheizt, also Kaminöfen und so. Und da komme ich halt mindestens einmal im Jahr, eher zweimal, bei manchen 3 oder 4 Mal.
Okay. Wie oft ist es derzeit der Fall, dass du so alte Heizungen, gerade wenn noch irgendwie mit Holz geheizt wird, wo du sagst, eigentlich müsste sie jetzt raus? Oder wie kulant kannst du da als Schornsteinfegermeisterin sein?
Also, es gibt eben so Fälle, da gibt es klare gesetzliche Vorgaben. Da kann ich halt überhaupt nicht sagen, ja, okay, das lassen wir jetzt mal noch. Also, wenn eben jetzt beispielsweise ein Haus verkauft wurde und da ist eine Heizung drin, so ein Standardkessel nennt sich das. Das ist jetzt so Vorgängermodell von modernen Heizungsanlagen. Und da sagt man halt, das fand ich auch im Gebäudeenergiegesetz ganz gut, da gab es so eine Ausnahmeregelung, wenn man als Eigentümerin selbst in dem Haus wohnt, Und man hat so eine alte Heizung, soll man halt dieses klassische, das Öhmchen schützt man davor, dass sie jetzt eine neue Heizung einbauen muss. Wenn dann aber halt einfach der Enkel oder irgendjemand das Haus kauft oder erbt und dann sagt man halt, jo, irgendwo muss man halt dann mal anfangen. Die müssen dann die Heizungsanlage erneuern. Die haben dafür 2 Jahre Zeit. Und da ist auch, da bin ich gar nicht in der Position zu sagen, lass da Kulanz walten, weil das kann ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwo bin und da ist eine Heizungsanlage und die ist, keine Ahnung, knapp drüber, muss man halt auch immer gucken, bei was. Also besteht da jetzt irgendwie eine Gefahr? Ist da der CO-Gehalt zu hoch? Ist irgendwo Abgas austritt? Dann mache ich da auch, also ich halte mich dann schon da dran, weil es macht ja Sinn.
Ist ja auch zur Sicherheit der Bewohner. Also
Ja,
ja,
ja.
bringt ja nichts, eine alte Heizung drin zu lassen, die im Zweifel nicht ganz dicht ist oder wie auch immer und dem Wert nicht mehr entspricht. Also ja, du hast ja da auch eine Vorsorge, Fürsorgepflicht, auch deinen Kunden dann gegenüber. Ja.
Ja, bei den Kaminöfen war es jetzt so, im Zuge der Feuerstättenschau wird halt auch geguckt, dürfen die Kaminöfen weiter betrieben werden oder nicht? Und da war jetzt der letzte Stichtag war Ende 2024. Also dürften die halt eigentlich schon auch das ganze letzte Jahr nicht betrieben werden. Es sind halt viele Leute, die das nicht wissen. Und wenn ich da jetzt im Februar zur Feuerstättenschau komme und ich sehe, okay, der Ofen darf nicht mehr betrieben werden, die sagen, ah, kann ich jetzt die Heizperiode den aber noch benutzen? Muss ich denen halt sagen, offiziell nein. Der darf nicht mehr betrieben werden. Ich stehe jetzt nicht jeden Tag vor dem Haus und gucke, ob da der Schornstein raucht. Das sehe ich nicht als meine Aufgabe an. Aber ja, wenn es halt irgendwie zu Nachbarschaftsstreitigkeiten oder versicherungsmäßig zu irgendwas kommt, muss ich sagen, ich habe es dokumentiert, ich habe es bescheinigt, dass er nicht betrieben werden darf. Aber ich nehme den Ofen jetzt auch nicht gleich mit.
Ja, auch das ist schwierig, da den Ofen gleich rauszureißen.
Ja.
Aber gut,
Ja.
wir kommen auf die ein oder anderen Tätigkeiten, auf die Aufträge, die du mit deinem Team gemeinsam im Alltag erlebst. Auf die kommen wir gleich zurück. Ich würde gerne einmal ein paar Schritte weiter vorgehen, beziehungsweise einmal an den Anfang deiner beruflichen Karriere als Schornsteinfegerin oder Schornsteinfegermeisterin springen. Warum hast du dich denn damals für das Schornsteinfegerhandwerk entschieden, Moana?
Ich war halt fertig mit der Realschule und hatte so gar keine Ahnung. Ich meine, da war ich 17, da hatte ich keinen Plan, dachte nur, okay, ich will gerne ins Handwerk und habe echt viele Praktika gemacht. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Ich hab ja mir schon immer gerne die Haare gefärbt und dachte mir, ach, Friseurin, das gucke ich mir an. Dann festgestellt, meine eigenen Haare kein Problem, Haare von anderen Menschen, nee, gar nicht. Dann habe ich zwei oder drei Malerbetrieben auch ein Praktikum gemacht, weil ich mir dachte, oh ja, das ist Maler und Lackierer, voll spannend und habe dann einfach wochenlang Wände weiß gestrichen und dachte mir, das Malerhandwerk ist sicherlich vielseitiger, aber mein Einblick war etwas ernüchternd. Und dann war ich schon so am, boah, okay, ich bin noch schulpflichtig, ich muss auf irgend so eine, mich an so einer Schule anmelden, weil ich halt keinen Ausbildungs- oder keinen Job gefunden habe, der mich gefreut hat, ich wäre gerne ans Theater, aber die haben immer nur ein oder zwei Ausbildungsplätze im Jahr, da gab es auch nichts. Und dann habe ich auf der Seite von der Arbeitsagentur geguckt. Und da stand dann Ausbildungsplatz zum Schornsteinfeger. Schornsteinfeger, keine Ahnung. Also gucke ich mir mal an und war dann einen Tag Probearbeiten, habe festgestellt, ah, okay, es ist ganz cool. Also es ist so Messungen an Heizungsanlagen, es ist voll viel Technik und dachte mir, ja gut, da könnte ich mir vorstellen, eine Ausbildung zu starten. Hab dann auch noch total Panne in meiner Bewerbung vergessen, das zu ändern und mich bei meinem Chef als um eine Ausbildungsstelle als Maler und Lackiererin beworben, der mich dann angerufen hat und gesagt hat, ja, also du kannst anfangen, aber ich bin halt kein Mola. Habe die Ausbildungsstelle trotzdem bekommen. Aber ja, mein Start war ein bisschen nicht ganz so easy.
Okay, aber es hat dir dann getaugt tatsächlich, auch in der Ausbildung.
Ja.
Was war so das, was dir daran besonders viel Spaß gemacht hat, außer jetzt Messungen und ein bisschen technisch? Was war so das, was dich so durch die Jahre dann getrieben hat?
Es ist halt so cool, weil es sich einerseits wiederholt und man so nach einem Jahr zu den gleichen Leuten wiederkommt oder halt im Frühjahr und im Spätjahr zu den gleichen Leuten. Aber sonst ist man halt jeden Tag draußen und jeden Tag bei anderen Leuten. Das ist super abwechslungsreich. Also es ist auch ein bisschen spannend, weil man so einen kleinen Einblick in das Leben der Leute hat, weil man ja zu denen nach Hause kommt, bei denen im Keller steht und halt viele dann auch da sind und sich mit einem unterhalten. Und das war so das, wo ich mir dachte, okay, manchmal ist man halt auch einfach alleine. Das ist auch, ich will auch nicht den ganzen Tag mich jeden Tag mit Leuten unterhalten. Manchmal so alleine im Keller zu stehen oder alleine auf dem Dach zu stehen, es hat halt auch was. Das war so, das ist ziemlich vielseitig, der Arbeitsalltag. Und so ist es halt nicht so ein stupider Arbeitsalltag für mich.
Das ist aber tatsächlich ein ganz cooler Punkt, dass du ja als Schornsteinfegerin dir schon eine Kundennähe auch aufbaust. Also du hast wiederkehrende Kunden, irgendwann kennt man sich wahrscheinlich auch und weiß,
Ja.
was der oder diejenige so tut. Und ganz spannend, weil das hat man, glaube ich, nicht so vielen Berufen, dass man nur so einmal oder zweimal im Jahr miteinander zu tun hat. Das ist eigentlich ganz. Ganz cooles Kundensetting. Habe ich selbst noch gar nicht so lange oder gar nicht so oft drüber nachgedacht. Wie ging es dann weiter? Du hast dann die Ausbildung abgeschlossen, bist dann, warst dann Gesellin. Hast du in deinem Betrieb dann, in deinem Ausbildungsbetrieb dann weitergearbeitet?
Nee, also der Kernbezirk, in dem ich die Ausbildung gemacht habe, war relativ klein und der Chef hatte einen Mitarbeiter, das wäre nicht gegangen, mit
Okay.
zwei Gesellen oder eine Gesellin da noch zusätzlich zu beschäftigen. Ich habe dann woanders gearbeitet in einem Betrieb. Also mein Lebenslauf ist nicht ganz so geradlinig. Ich habe da
Du, das
zwei
ist meiner
Jahre
auch nicht.
gearbeitet. Ja, ich habe da 2 Jahre, glaube ich, oder 2,5 Jahre gearbeitet. Dann gedacht, wow, okay, irgendwie fällt mir hier ein bisschen die Decke auf den Kopf und bin dann gekündigt und bin ein bisschen reisen gegangen und habe mir die Welt angeguckt und war dann so nach 1,5 Jahren wieder zurück und habe dann in einem anderen Betrieb angefangen und habe dann da so ein bisschen on-off gearbeitet. Also ich bin dann wieder ein paar Monate unterwegs gewesen und wenn ich kein Geld mehr hatte, bin ich wieder zurück und hatte dann glücklicherweise auch einen Chef, der mich dann halt auch wieder angestellt hat für die Zeit, die ich dann wieder da war. Ja, und
Okay.
dann war ich so, nach meiner letzten größeren Reise bin ich dann zurückgekommen und habe gedacht, wow, okay, dann hatte ich halt ja keine Wohnung in Deutschland mehr. Und dann war es tatsächlich mein Bruder, der mich gepusht hat und gesagt hat, mach das jetzt, geh auf die Meisterschule. Wenn du es jetzt nicht machst, machst du es gar nicht. Weil die ist halt in Ulm. Also es gibt verschiedene, aber die, auf die ich gehen wollte, ist in Ulm. Und er hat gesagt, wenn du dir jetzt hier in Mannheim wieder eine Wohnung suchst und einen Job anfängst, dann ist das viel zu bequem. Dann machst du es eh nicht. Bin ich auch echt dankbar, dass er mich da gepusht hat. Der ist mir zwar auf die Nerven gegangen damit, aber jetzt im Nachhinein
So im
bin
Nachhinein,
ich froh.
ja.
Und dann habe ich 1 Jahr Vollzeit Meisterschule gemacht mit der Energieberaterqualifikation noch und habe dann noch mal 2 Jahre als Meisterin angestellt gearbeitet, da auch ziemlich viele Energieberatungen gemacht. Also da habe ich echt dann im letzten Dreivierteljahr fast nur noch Energieberatungen gemacht. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, weil das dann zu Ende ging, das Arbeitsverhältnis.
Okay, wie ist denn das, wenn man sich im Schornsteinfegerhandwerk selbstständig macht? Hat man dann automatisch einen eigenen Care-Bezirk? Oder wie ist, also nimm mich, du, ich sehe schon, du lachst, aber nimm mich da gerne mal mit. Wie ist das? Wie kriegt man einen Care-Bezirk? Ist das das, was man als Schornsteinfegermeister, Meisterin erreichen möchte?
Ja, also man kann sich auf 2 Arten im Schornsteinfegerhandwerk selbstständig machen. Man kann sich selbstständig machen und ausschließlich so freie Arbeiten anbieten, wie halt fegen, messen. Sowas wie ich jetzt zum Beispiel in dem Haus von meiner Mama mache. Da muss man sich aber halt auch im Klaren sein, dass es halt einen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger gibt und man mit dem, das führt immer zu Reibung. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Das
Weil
ist
man dann
einfach so.
seine Arbeit mehr oder weniger
Ja,
wegnimmt oder weil man dann konkurriert.
schon. Ja, und mit dem Care-Bezirk ist es halt so, alle 7 Jahre werden alle Care-Bezirke ausgeschrieben. Früher war das so Monopol, man hat den Care-Bezirk, man hat den für immer.
Okay.
Aber so haben sich halt manche Leute dann auch aufgeführt. Und wenn man den Care-Bezirk für immer hat, ist halt auch der Anreiz, Weiterbildung zu machen oder irgendwelche Zusatzqualifikationen sich fortzubilden, nicht mehr ganz so groß. Und jetzt ist es so, mit dem teilweisen Wegfall des Monopols, muss man sich alle 7 Jahre auf den Care-Bezirk, auch wenn man ihn behalten will, neu bewerben.
Okay.
Das heißt, die werden da ausgeschrieben und dann bewirbt man sich beim Regierungspräsidium in Baden-Württemberg, ist es dann in Stuttgart. Und da gibt es dann so ein Punktesystem, wonach bewertet wird, wenn es mehrere Bewerber gibt, welcher Bewerber den Kehrbezirk bekommt.
Spannend.
Also ich habe mich auf mehrere Kehrbezirke auch beworben, bevor ich dann den bekommen habe, den ich jetzt habe. Aber bei den vorherigen Bewerbungen wusste ich auch schon, dass ich die nicht bekommen werde, die Kehrbezirke, weil das halt Kollegen sind. Ich wusste, die haben den Kehrbezirk schon alle schon länger und man hat halt auch einen Vorteil, wenn man schon länger Bezirksmeister ist. Die Kollegen sind 20 Jahre älter als ich. Also die haben einfach mehr Berufserfahrung, die haben viel mehr Jahre, in denen sie hier Schulungen sammeln konnten. Und ja, bei meinem Kehrbezirk wusste ich dann, dass der Kollege den nicht weiterführen kann, also der sozusagen frei wird. Und ja, da gab es auch mehrere Bewerber, aber da habe ich mich dann glücklicherweise durchgesetzt.
Kannst du mal kurz erklären, was sind das für Punkte oder wie sammelt man Punkte durch was?
Also einmal ist die Gesellenprüfungsnote und die Meisterprüfungsnote, die da reinzählt. Dann gibt es noch einen Unterschied zwischen jetzt Schulungen oder Zusatzqualifikationen. Also beispielsweise, ich bin ja noch Gebäudeenergieberaterin, das ist eine Zusatzqualifikation. Ich mache schon jedes Jahr immer verschiedene Schulungen aus Interesse und halt, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt zum Gebäudeenergiegesetz, habe ich ungefähr 100.000 Schulungen gemacht, würde ich mal so grob schätzen. Das ist dann aber einfach so eine Weiterbildung und keine Zusatzqualifikation.
Okay, ja.
Die gibt, ja.
Gibt keine Punkte,
Darüber
aber
und,
stärkt trotzdem dein Können quasi.
ja, das gibt auch Punkte,
Da
aber
gibt's
es
schon
ist
Punkte,
anders
okay.
bewertet. Ja, es ist anders bewertet, ob das jetzt was ganz Neues dazu ist oder halt
Okay.
was, wo ich mich weiterbilde. Und dann gibt es noch die Berufserfahrung, die zählt und Ortskenntnis. Da ist Ortskenntnis ist aber, ja, wenn man jetzt zum Beispiel irgendeine besondere Anlage in seinem Kehrbezirk hat, bei der halt wirklich viel zu beachten ist und man hat den Kehrbezirk schon mal 7 Jahre betreut und weiß das alles, dann kann man das da auch angeben, weil man hat da halt schon besondere Kenntnisse.
Okay, interessant. Ich wusste das nicht, dass da alle 7 Jahre quasi so ein Casting. Ich stell mir das jetzt vor, da stellen sich die Schornsteinfeger und Schornsteinfegermeisterinnen vor und dann wird da
Das ist alles
entschieden.
schriftlich. Das ist eine
Okay.
Behörde,
Es
Regierungspräsidium. Das muss natürlich mit der Post eingeschickt
Ja,
werden. Das
natürlich.
kann man auch nicht.
Es hat wahrscheinlich
Ja.
weniger Showcharakter, als ich mir das jetzt vorstelle.
Ja.
Ja. Seit wann hast du deinen Care-Bezirk? Seit 3 Jahren. Oder seit
Seit
vier?
September 2022. Bin jetzt im 4. Jahr.
Okay, das heißt, 2029 musst du dich quasi neu bewerben um deinen Bezirk.
Ja.
Okay.
Ja.
Wie ist es so? Wie fühlt man sich so, wenn man weiß, okay, die nächsten Jahre sind erstmal safe, aber dann arbeitet man ja darauf hin, den wieder zu kriegen im besten Fall. Macht es einem irgendwie selbst Druck oder wie würdest du das einschätzen?
Also bisher nicht so, weil es noch nicht so nah bevorsteht, weil ich auch weiß, ich mache schon relativ viele Schulungen, weil es immer viele Themen gibt, die ich interessant finde. Aber umso näher der Bewerbungspunkt dann kommt, da werde ich schon auch Bammel haben. Also alle Kollegen, die ich kenne, die sich auch jetzt seit 15 Jahren in Kehrbezirk haben, haben Bammel vor der Wiederbewerbung, weil das natürlich, man hat da so viel reingehängt, man hat jetzt, man kennt die Kunden alle, man hat den Bums aufgeräumt, jetzt mal salopp gesagt. Und das dann abzugeben, das ist halt schon, das wäre schon heftig.
Ja.
Also das, ja.
Und ich meine, hast ja auch einen Betrieb aufgebaut, ein Team aufgebaut. Es wird natürlich irgendwann schwieriger, wenn man dann auf einmal keinen Care-Bezirk mehr hätte. Ja. Aber gut, wie gesagt, das sind jetzt noch 3, 3,5 Jahre. Du bist jetzt gerade, hast jetzt gerade Halbzeit erstmal, ne? In
Ja.
deinem ersten Bezirk oder in der ersten Laufzeit. Kannst du mir deinen Betrieb einmal erklären, wie viele Leute seid ihr? Du hast schon gesagt, deine Boys, die machen die Tätigkeiten. Ja, sag doch einmal ein paar Worte zu deinem Unternehmen.
Also, ich habe zwei Mitarbeiter, die sind beide Gesellen, die haben jetzt beide noch keine Meisterprüfungen abgelegt. Ich versuche sie immer mal wieder so darauf hinzuweisen, dass das ja eine Möglichkeit wäre, aber es ist eben ihre Entscheidung. Und dann gibt es eben noch mich. Es ist so, bei mir ist es ein bisschen besonders, weil mein Freund ist auch Schornsteinfeger und den habe ich auf der Meisterschule kennengelernt. Der war anfänglich auch mein Mitarbeiter und das war super, weil der halt auch gleichwertig qualifiziert ist wie ich. Der konnte halt auch baurechtliche Abnahmen machen zum Beispiel. Also da konnte ich das so ein bisschen aufteilen. Auch das konnte ich mein Krönchen teilen, mein hoheitliches in manchen Fällen. Der hat sich allerdings jetzt auch selbstständig gemacht, letztes Jahr. Und da machen wir so ein bisschen Mitarbeiter-Sharing. Also der hat einen Mitarbeiter und eine Auszubildende.
Cool.
Und die Auszubildende ist manchmal halt auch bei mir dabei oder bei meinen Boys, weil mein Kerbezirk ganz anders strukturiert ist als seiner. Sein Mitarbeiter ist auch Energieberater, der macht dann auch für mich manchmal Energieberatungen. Also bei uns ist das so ein bisschen, ja, verworrener. Aber
Ja,
rein
cool.
nur mein Betrieb wären
Ja.
ich und die zwei Boys.
Aber ja, also schöne Geschichte erstmal, dass ihr euch dann auf der Meisterschule kennengelernt habt. Ihr teilt euch, glaube ich, auch euer Büro,
Ja.
ne? Und ergänzt dann eure Aufgabenbereiche oder dann eben auch Mitarbeiter, je nachdem, wo gerade
Ja.
Bedarf ist. Cool, das ist doch top, wenn man das sich so einrichten kann und hat für beide Seiten ja dann nur Vorteile.
Ja.
Sehr schön. Was zu deinem Unternehmen mit dazugehört, was schon anders ist als jetzt bei anderen Betrieben, schätze ich einfach mal, im Schornsteinfegerhandwerk sieht man die Farbe Schwarz ganz viel. Du bringst ein bisschen Farbe mit rein. Du hast dein Auto, glaube ich, komplett gebrandet. Du fährst ein pinkes Auto und dein Logo
Ja.
ist pink. Ich habe gesehen, so ein paar Werkzeuge oder Kabel sind auch pink gebrandet. Und
Ja.
unübersehbar, auch deine Haarfarbe ist pink. Das
Ja.
ist für dich ein Markenzeichen geworden, oder?
Es ist unumstritten meine Lieblingsfarbe. Und ich habe mir immer gedacht, wenn ich mich selbstständig mache, mein Auto wird pink und ich will auch, dass mein Logo pink ist. Ja, schon. Und es ist so mit den Werkzeugen, wenn es halt was gibt. Unsere Karabinerhaken zum Beispiel sind pink und hier das Schutzkabel, das ist auch pink. Also wenn es so was Pinkes gibt, dann nehme ich das natürlich in pink.
Ja, klar. Und ich habe gesehen, du hast sogar eine eigens geschneiderte pinke Zunft.
Ja.
Zu welchen Anlässen kommt denn diese schöne Zunft zum Einsatz?
Also die habe ich mir tatsächlich, ist schon echt lange her, dass mir die abschneiden lassen. Da war ich auch noch gar nicht selbstständig. Denn zum Beispiel in Mannheim haben wir den Silvestermarkt. Das ist die Fortführung des Weihnachtsmarkts. Dann noch einen Tag an Silvester. Und da sammeln die Schornsteinfeger seit Jahren. Es ist so Tradition, dass ein Kollege, der Carsten Schüssler, der das organisiert, sammeln die Schornsteinfeger Spenden für krebskranke Kinder. Und da kommen dann immer ganz viele Leute und wollen gern ein Foto machen mit einem Haufen Schornsteinfegern. Da beispielsweise habe ich meinen pinken Koller an. Oder es ist so bei Hochzeiten ist es so bei Schornsteinfegern üblich, dass die dann Spalier stehen, die Schornsteinfeger in ihrem Koller. Und natürlich würde ich jetzt bei einer Hochzeit nicht jemandem die Show stehlen und dann da den pinken Koller anziehen. Aber zum Beispiel meine Großeltern hatten eiserne Hochzeit und da haben wir das so veranstaltet. Da habe ich die noch mal verheiratet, haben wir so
Ach,
eine freie
wow.
Trauung gemacht und da hatte ich auch den pinken Koller an und meine Mitarbeiter und Freunde, befreundete Schornsteinfeger hatten dann da ihren normalen Koller, heißt es da, unser schönes Oberteil mit
Ja.
den Knöpfen. Die hatten dann den schwarzen an zum Spalier stehen.
Ach, wie schön.
Genau.
Ja, das sind dann tolle Anlässe, wo man dann diese Zunft auch tragen kann.
Ja.
Wenn du sagst, bei Hochzeiten steht ihr Spalier, ich kenne das bei uns aus dem Dorf auch, klar, wenn jemand aus dem Fußballverein heiratet, dann stehen da die Fußballkollegen im Trainingsanzug, Spalier, klar. Bei euch Schornsteinfegern, also wenn ein Schornsteinfeger heiratet, der muss ja dann aus eurer Region wahrscheinlich kommen. Ihr seid dann irgendwie vernetzt. Kennt ihr euch alle untereinander so in der Region? Oder ab wo ist die Schwelle, wo man Spalier steht zu einer Hochzeit?
Wenn man befreundet ist oder in einem Stammtisch oder so ist. Also
Okay.
wir Schornsteinfeger kennen uns schon. Also jetzt die so im gleichen Alter sind, kennen sich aus der Schule, weil die Berufsschule für ganz Baden-Württemberg ist halt in Ulm und da hockt man dann
Okay, ja.
zusammen, ob man will oder nicht. Also da lernt man sich einfach kennen. Und bei mir war das jetzt ein Kollege von der Meisterschule, wo dann halt auch 4, 5 Leute aus der Meisterschulklasse zum Spalier standen und er ist auch noch Obmann von irgendeinem Kreis und da waren dann die Schornsteinfeger aus dem Kreis auch da. Oder von meinem Der Lehrgeselle von meinem Freund hat geheiratet und da waren wir dann auch zum Spalier stehen, weil wir den halt ja kennen.
Ja, schön. Das stelle ich mir sehr, sehr schön vor, wenn man aus der Kirche oder aus dem Standesamt rauskommt und dann stehen da Schornsteinfeger und Schornsteinfegerinnen, Kolleginnen und Kollegen, finde ich, ja, ist sicher ein schönes Bild immer.
Ja, ist auch cool, weil wir ja so Besen haben und die dann so hinhalten und man dann wirklich durch so ein richtiges Häuschen, Besenhäuschen durchläuft. Ja,
Sehr
das war auch
schön.
richtig cool bei der Hochzeit, bei der wir da waren, weil die Frau ist bei der Feuerwehr und dann waren da halt auch die Kollegen von der Feuerwehr und die haben mit dem Feuerwehrschlauch so einen Bogen gemacht, wo man durchlaufen kann und wir
Ja.
hatten standen vorne mit unseren Besen. Das war dann irgendwie schon, das war sehr cool.
Ah, das ist ein sehr schönes Bild. Ja, und bringt
Ja.
hoffentlich natürlich auch Glück für die Zukunft, wenn man ganz viele Schornsteinfeger an einem Fleck versammelt. Das Image dieses Handwerks ist, glaube ich, mit eines der besten, würde ich fast mal sagen, als Außenstehende. Schornsteinfeger stehen seit vielen, vielen Jahren für Glück. Ist es heutzutage tatsächlich immer noch so, dass jemand am Knöpfchen drehen will oder umarmt werden will? Ist das bei euch im Alltag immer noch so ein Ding?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn ich jetzt mal doch auch mal zum Kehren unterwegs bin und den Koller anhab mit den Knöpfen, also dann ist es mindestens einmal am Tag, dass das
Ja.
irgendjemand sagt. Und ich freue mich auch darüber und dann so, ah, darf ich mal den Ellenbogen reiben? Da gibt es die verschiedensten Sachen. Ellenbogen anrühren, Schulter anfassen, Knopf drehen,
Aha.
eigenen Knopf drehen, über die Schulter spucken. Also wirklich
Alles schon
die
erlebt,
verschiedensten Sachen. Und das ist schon noch ziemlich verbreitet mit dem Schornsteinfeger bringt Glück. Da kommt es halt auch drauf an. Also dadurch, dass halt viele noch dieses Monopol-Schornsteinfeger-Verhalten auch kennen, war es schon auch so, dass in manchen Kehrbezirken, wenn man sich jetzt mit seinem Bezirksschornsteinfeger nicht so gut klarkommt, der das einem so ein bisschen verkrault. Und da muss man das dann halt ein bisschen wieder so in die Köpfe bringen. Ey, wir sind hier,
Okay.
um euch wegen eurer Sicherheit. Aber es kann auch manchmal ein bisschen ins Negative kommen, weil der Schornsteinfeger muss halt kommen. Das kann man sich halt nicht aussuchen, ob der kommt oder nicht. Aber ich denke, mit einfach normalem Verhalten und Umgang mit den Leuten war das jetzt auch bei mir so, dass irgendwie das für die Leute wieder was Schönes geworden ist, wenn die Schornsteinfegerin oder meine Schornsteinfeger kommen. Doch
Ja,
schon.
ich glaube auch. Und also dieses positive Image. Gerade wenn du jetzt auch das Beispiel von dem Silvestermarkt erzählt hast. Es gibt ja vom Bundesinnungsverband auch die Glückstour. Das ist eine Fahrradtour, die durch Deutschland geht, wo auch, ich weiß nicht, ob es auch krebskranke Kinder sind oder ob es einen anderen sozialen Zweck hat, aber es geht in die gleiche Richtung. Also das finde ich sehr, sehr schön, wenn man sich da als Gewerk auch sozial engagiert und da ja, den Beruf nicht nur auf der reinen Arbeitsebene, sage ich mal, präsentiert, sondern eben auch was Gesellschaftliches tut und zurückgibt. Ich glaube, das stärkt schon auch das Image auch eures Berufsstands dann.
Ja, das
Ja.
finde ich. Ich finde es auch schön. Wir haben auch, als wir auf der Meisterschule waren, hatten wir so eine Aktion, wo wir mit der Klasse Blut spenden gegangen sind, wo wir gesagt haben, Schornsteinfeger retten Leben, auch in diesem Sinn. Das war auch ganz cool. Da gibt es immer so mehrere, auch kleinere Aktionen von irgendwelchen Gruppen. Das ist schon
Ja.
verbreitet bei uns. Ich finde es auch schön.
Ich habe jetzt die Zahlen zwar nicht parat, aber ich meine auch, dass Schornsteinfegerhandwerk, was Auszubildende anbelangt, eigentlich ganz gut dasteht. Gerade auch was Frauen zum Beispiel in der Ausbildung anbelangt. Ich glaube auch da, es müssten um die 15, 16, 17% sein, die aktuell in der Ausbildung sind, an reine Frauenanteil. Wenn man das vergleicht mit anderen Gewerken, Sanitär, Heizung, Klima, da sind wir bei 2%, glaube ich. Also es ist sehr, sehr deutliches Zeichen, sage ich mal. Also siehst du das auch so oder bestätigst du das, dass dieser Beruf auch für junge Menschen sehr attraktiv ist, dass es ein zukunftsfähiger Beruf ist?
Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben da eine ganz gute Kampagne geschaltet gehabt, die hieß Komm ins Team Schwarz. Da wurde dann auch abgestimmt bei den Innungsversammlungen, ob man dafür Geld investieren soll oder nicht. Da kannst du dir auch vorstellen, so viele ältere Kollegen denken sich halt, ah, warum? Brauchen wir nicht. Aber die haben halt ziemlich viel gemacht mit Social Media und wenn du dir anguckst, alle jungen Leute haben Instagram oder ja eigentlich Instagram und keine Ahnung, ich habe gar keinen Social Media Account, also ich bin da ganz raus, ich kenne, weiß gar nicht, was es mittlerweile alles gibt.
Instagram, auf jeden Fall, TikTok, alles.
Ja, ja, genau. Und da haben die halt hier ziemlich Werbung gemacht und weil auch der Beruf ist super und auch jetzt mit hier mit Wärmewende, man sagt, oh, euch fällt die Arbeit weg, so unser Tätigkeitsfeld verändert sich, aber es ist halt auch eine Chance. Man kann andere Arbeiten noch mit aufnehmen. Man muss sich halt weiterentwickeln. Wenn man stehen bleibt, ja, dann fällt einem einiges weg. Dann könnte man sehen, die klassischen Schornsteinfegerarbeiten, Messung einer Ölheizung, ja, es wird früher oder später wegfallen.
Ja.
Aber dafür kriegt man dann halt vielleicht den Fuß woanders rein. Und ich denke auch für die jungen Leute, es ist so abwechslungsreich und vielseitig geworden, das Handwerk, dass es halt auch cooler ist, als den ganzen Tag bloß Schornsteine fegen. Also so, ja, ich denke, das ist ein Beruf mit Zukunft. Ich sehe, dass unsere Medienkampagne auf jeden Fall funktioniert hat. Da gibt's eben auch die über das Commons Team Schwarz einfach so eine auf der Internetseite, wo man total unkompliziert gucken kann, wo gibt's eine Ausbildungsstelle bei mir in der Nähe.
Ja.
Und dann auch über die Webseite einfach eine formlos eine Bewerbung schicken kann. Was halt auch total zugeschneidert auf jetzt jüngere Leute ist, weil hätte ich nicht auf der Seite von der Arbeitsagentur mich durch 35 Seiten gewälzt, wäre ich nicht drauf gekommen. Also, ja, es ist halt
ein Beruf. Man kann es den Leuten einfacher machen, ja.
Es ist halt auch so ein Beruf, der ist jetzt nicht ganz so sichtbar, wie Leute sagen, oh, ich möchte ins Handwerk. Dann denkt man halt vielleicht an Kfz oder hier im Heizungsfuzzi oder ja. Elektriker oder so. Und dass man auch Schornsteinfegerin werden kann, das hat man als nicht so auf dem Schirm. Da finde ich das gut, dass die da diese Kampagne gestartet haben.
Und die Wärmewende, da, also das ist für viele Gewerke eine große Chance und das schornsteinfegerische Handwerk spielt da natürlich genauso mit. Ja, wenn es um die Optimierung von Wärmepumpen zum Beispiel geht, ein neues Feld eigentlich für das schornsteinfegerische Handwerk. Aber ihr macht ja auch viel im Bereich der Wohnraumlüftung zum Beispiel. Auch Lüftung wird in Zukunft noch einen größeren Teil in den Wohnungen beitragen. Also wie du sagst, ich glaube, wenn man sich weiterentwickelt, wenn man an den Themen dranbleibt, dann ist es definitiv ein Beruf, in dem man sehr, sehr gut und glücklich arbeiten kann. Ja. Würde ich als Außenstehender mal so beurteilen.
Ja, also ich finde halt auch so die beratende Funktion des Schornsteinfegers super, weil es halt auch für die Leute, wie soll ich sagen, die kriegen halt eine unabhängige Beratung. Also ich gucke mir jetzt ihr Gebäude an und mache mir Gedanken, was für dieses Gebäude die beste Lösung sein könnte. Und nicht mit dem Hintergrund, dass ich denen eine dieser Lösungen dann verkaufen will. Halt immer was anderes, ob dich derjenige berät, der dir am Ende auch was verkauft, oder ob dich derjenige berät, der dir halt nichts verkaufen will. Und also das ist halt für die eben, genau, ja. Das ist halt auch ein großer Vorteil für die Leute, den die auch bei mir schon ganz gut in Anspruch nehmen.
Zum Abschluss oder zum Ende, ich möchte das Gebäudemodernisierungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz einfach noch ganz kurz ansprechen, weil ich habe es vorher einmal kurz verschoben, aber es ist noch nicht ganz klar, wie soll es jetzt dann aussehen ab dem Sommer. Es gab vor Ostern, gab es ein Papier, ein
Eckpunktepapierchen. Ich nenne es Eckpunktepapierchen, ja.
Ja, also deshalb, wir können jetzt natürlich das Gesetz nicht unter die Lupe nehmen, weil es noch nicht gibt. Aber wie schätzt du diese Diskussionen rund um GEG, Gebäudemodernisierungsgesetz, ein, gerade wenn es darum geht, den Kunden eigentlich die Angst zu nehmen oder anders gesagt, eine Sicherheit zu geben? Wo befinden wir uns da gerade, Moana?
Es ist mir schon so auf die Nerven gegangen, weil das Gebäudeenergiegesetz war jetzt nicht perfekt. Da gab es auf jeden Fall was, wo man so mal hätte nachsteuern können und müssen. Einige Sachen, wo man sagt, oh, wie genau ist es formuliert, halt auch so ein Gesetz zu lesen, das macht immer besonders viel Spaß, wenn jeder Satz auf einen anderen Paragraphen und einen anderen Absatz verweist. Aber es war halt mal eine Basis. Und dann hat aber schon so mit noch hier im Wackeln der Ampelregierung das angefangen, dass da so viel Werbung damit gemacht wurde. Wir schaffen das ab, wir schaffen das ab, wir schaffen das ab. Mhm. Und das ist das, was eigentlich die Unsicherheit gebracht hat. Weil wir hatten ein Gesetz und es gab da drin Vorgaben und die Vorgaben waren in vielerlei Hinsicht gar nicht so einschneidend, für die Leute, weil man ja weiterhin alles einbauen durfte, was man wollte. Es war so technologieoffen wie möglich gestaltet. Es war nichts verboten. Und es wurde so zerrissen. Und jetzt mit dem, ich habe mich bei diesem Eckpunktepapierchen schon, als ich den Satz gelesen habe, das Gebäudeenergiegesetz wird abgeschafft, dachte ich mir, es ist halt irgendwie so ein bisschen populistisch fast, weil es wird halt nicht abgeschafft, es wird halt der Name geändert und es werden ein paar Inhalte daran geändert. Aber dann muss man halt sagen, es wird überarbeitet, weil abschaffen kann man es nicht. Wir müssen da dran, wir müssen da was machen. Und ja, viele, viele Vorgaben im GEG waren gut. Ich bin gespannt, was davon jetzt übrig bleibt. Aber ich muss halt ganz klar sagen, die Unsicherheit der Leute hat nicht das GEG gebracht, sondern dass das so zerrissen wurde und so oft gesagt wurde, das muss man wieder ändern, das schaffen wir wieder ab. Wir waren dabei, echt wesentlich mehr Wärmepumpen einzubauen, weil es einfach klar war, wenn eine Wärmepumpe am Gebäude eine Möglichkeit ist, dann wird eine Wärmepumpe eingebaut. Es geht nicht überall. Die Wärmepumpe ist jetzt nicht die allerheilsbringende Lösung für jedes Haus, aber wir waren schon so weit, der Wärmepumpenmarkt war stabil. Und jetzt ist es halt wieder eingebrochen und das ist das, was die Leute verunsichert, dieses Hin und Her. Also, ich bin gespannt, was jetzt dabei rauskommt bei dem Gebäudemodernisierungsgesetz. Ich glaube, so arg viel wird jetzt nicht dran geändert. Im Neubau soll halt die 65%-Regelung wegfallen. Aber ganz ehrlich, wenn man jetzt ein Haus neu baut, in der Zeit baut man sich einfach keine Ölheizung mehr ein. Das ist
Aber
nicht zeitgemäß.
ich kann mir vorstellen, dass dann trotzdem wieder die ein oder andere Schulung ansteht zum Gebäudemodernisierungsgesetz. Das wirkt sich
Ja.
dann wieder positiv auf Punkte aus, Moana. Man muss das so mitnehmen. Das
Ja.
wäre ja langweilig, wenn es auch mal so bleiben würde. Ne?
Ja, ich habe mir halt gedacht, ich habe mir den Mund fusselig gebabbelt. Ich habe so
Ja.
viel den Leuten erklärt. Ich habe echt mir halt auch die Mühe gemacht, weil ich gesagt habe, es ist so viel Information und Halbwissen auf irgendwelchen Internetseiten und Facebook ist das der Untergang, was das angeht. Und ich habe mir wirklich die Mühe gemacht und es den Leuten erklärt, weil es geht, das den Leuten zu erklären. Da habe ich auch so ein bisschen, das bisschen zu bemängeln. Berichterstattung darüber hat wirklich echt nicht dazu beigetragen, dass das von Leuten akzeptiert wird, weil es voll die guten Sachen gab, die man auch richtig gut highlighten hätte können. Da hat keiner drüber geredet. Und so, ja, ich kann wieder Schulung machen und mir den Mund weiter fusselig babbeln.
Ja, wir werden sehen, wie das Gesetz dann aussehen wird, wenn es denn im Sommer dann tatsächlich kommt. Und ja, dann darfst du den Leuten wahrscheinlich wieder erklären, was jetzt anders ist und welche Heizung
Ja.
jetzt die beste ist. Ja, wir werden das jetzt nicht endgültig beantworten können. Deshalb, ich würde sagen, wir gehen jetzt in unserem Podcast in einen kleinen Schlussblock rein, in eine kleine Schlussrunde. Wir haben bei uns immer so ein paar Fragen, die stellen wir allen unseren Gästen. Und die würde ich dir gerne auch zum Schluss einmal stellen. Die erste Frage, die hat gar nicht zwingend was mit dem Handwerk zu tun, lautet wie folgt: Wenn du mal die Möglichkeit hättest, mit jemandem zu tauschen, mal einen Tag oder eine Woche in ein Leben von irgendwem anders reinzuschauen, mit wem würdest du gerne mal tauschen?
So eine reale, echte Person?
Du bist eigentlich völlig frei, also du darfst von geschichtlich über politisch, andere Beruf, es ist egal.
Also eine nicht reale Person wäre Pippi Langstrumpf. Der ihr Leben würde ich mal einen Tag nehmen. Ich glaube, das würde mir wirklich sehr gut stehen.
Cool.
Und so eine
Ja.
Person, da fällt mir jetzt aus dem Stegreif nicht direkt jemand ein, der ich mal einen Tag
Okay.
sein wollen würde.
Also ich nehme Pippi Langstrumpf aber als Antwort auch mit. Es wird zwar schwierig für
Ja.
uns umzusetzen, also wir versuchen auch ab und zu mal irgendwie ein Praktikum zu ermöglichen, aber bei Pippi Langstrumpf wird es schwierig. Aber gut. Okay, finde ich gut. Nächste Frage. Jetzt gehen wir wieder zurück aufs Handwerk. Allgemein gesprochen, was bedeutet für dich Handwerk?
Also ich denke, wir Handwerker sind die, die am Ende die Welt retten, weil wir sind die alles am Laufen halten, die kommen, um eure Probleme zu lösen. Und das ist so das, was für mich das Handwerk bedeutet. So kundenorientierte Problemlösungsstrategien entwickeln und für Sicherheit sorgen und dafür, dass halt alles läuft. Guck mal, ohne Handwerk hast du keinen Stuhl, auf dem du sitzen kannst. Ohne Handwerk hast du kein Auto, mit dem du fahren kannst. Also es ist so, ja, wir halten das am Laufen.
Sehr schöne Antwort. Eine weitere Frage, du bist selbstständig, du hast gesagt, heute ist Bürotag. Ich kann mir vorstellen, da macht nicht alles immer Spaß. Wenn du eine Sache im Handwerk ändern könntest, was wär's?
Ich würde nie wieder E-Mails beantworten und telefonieren. Aber ist jetzt nicht das, was ich im Handwerk verändern würde. Ich glaube, früher war es so, da hat man einen Termin gekriegt. Das war der Termin und den hatte man dann. Und
Ja.
dadurch, dass man jetzt so viele Kommunikationsmöglichkeiten hat, ist da halt die Welt völlig offen. Und das ist was, ich verstehe das. Ich meine, Leute müssen arbeiten, Leute haben Kinder, Leute haben Hunde oder was weiß ich was. Aber das ist so das, was mir viele Nerven raubt. Sonst am
Okay.
Handwerk, jetzt so berufspolitisch gesehen, ja, das würde den Rahmen sprengen.
Vielleicht bei einer anderen Podcast-Folge mal. Okay. Moana, ich habe zum Abschluss noch 4 kurze Begriffe mit der Bitte, kurz und knapp auf diese Begriffe zu antworten. Erster Begriff, was ist für dich Heimat?
Ein Gefühl. So, Heimat verbinde ich mit bei meiner Mama Nudeln mit Pilzsoße essen zum Beispiel. Das ist so ein Heimatgefühl, weil das war auf Reisen, wo ich mir gedacht habe, oh, ich würde mich gerne mal wieder so richtig zu Hause fühlen. Das ist das.
Okay, sehr schön. Zweiter Begriff. Hast du irgendein Vorbild?
Dann würde ich wieder mit Pippi Langstrumpf gehen.
Darfst du?
In mancher Hinsicht ist mein Vorbild mein Opa. Mein Opa war auch Handwerker und hat wirklich richtig viel geschafft, aber der hat es einfach schon auch, der war auch selbstständig und der hat es schon früh geschafft, so Work-Life-Balance zu halten. Also der hat viel gereist, cool, viel gesehen und auch schon in der Zeit, als es üblich war, eigentlich nur zu arbeiten und sonst nichts zu machen, hat der da die Waage gehalten. Und der ist so super alt geworden, 91, und hat halt auch in hohem Alter immer noch was gemacht. Der hat jeden Morgen Gymnastik gemacht, der hat nach seinem Gatte geguckt und so. Und da denke ich mir, wenn ich alt bin, will ich so sein wie mein Opa.
Der nächste Begriff, passend eigentlich zum Schornsteinfegerhandwerk. Ihr bringt viel Glück, ihr gebt den Leuten die Portion Glück. Was bedeutet für dich persönlich denn Glück?
Zufriedenheit. Also das ist so das, da kann man sich wirklich glücklich schätzen, wenn man mit seinem Leben und der Welt, in der man lebt, zufrieden ist. Das ist, denke ich, so das Wichtigste.
Ich habe noch einen Begriff, eine Frage. Hast du irgendein Motto für dich persönlich, für deine Arbeit?
Na klar, Think Pink.
Wie kann es anders sein? Ne? Was bedeutet dieses Motto für dich? Think Pink?
Also das war auch die Überschrift meiner Stellenanzeige, als ich einen Mitarbeiter gesucht habe. Und das bedeutet für mich, raus aus diesem festgefahrenen Schwarz-Weiß-Ding. Man braucht Farbe im Leben, braucht Farbe im Alltag. Das so modern zu gestalten wie möglich, so menschlich wie möglich, mit flachen Hierarchien und einfach, ja, ein bisschen pinker eben.
Moana, dann wünsche ich dir weiterhin ganz viele pinke Lebensfreude-Momente mit dir und deinem Team. Danke dir ganz recht herzlich, dass du hier dabei warst bei Handwerk erleben. Dir alles, alles Gute und viele Grüße nach Mannheim.
Ja, danke. Grüße zurück.
Mach's gut. Ciao.
Das war's mit Handwerk erleben. Dir hat diese Folge gefallen? Dann abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei deiner Podcast-Plattform. Dieser Podcast ist eine Produktion der Handwerker Radio GmbH. Weitere Informationen findest du unter handwerker-radio.de.